Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 28 Hauteng.
Bitte geben Sie Ihren Namen und den Grund Ihrer Aussage an.
Was? Da soll ich reinsprechen? Sie machen Witze.
Ich kann Ihnen versichern, dass die Qualität der Aufzeichnung einwandfrei sein wird.
Ich wusste ja, dass ihr Jungs ein bisschen hinterher seid, aber das ist absurd.
Zweifellos sind Sie an Ausrüstung höherer Qualität gewöhnt, wenn Sie vorgeben, Geister auf alten Friedhöfen und in Sanatorien zu sehen.
Die Leute mögen eben eine Show. Die Leute mögen unsere Show. Selbst wenn wir es ein bisschen übertreiben, selbst wenn wir es ein bisschen aufpolieren, so sind wir immer noch anerkanntere und faktenbasiertere paranormale Ermittler als Sie und Ihre Leute.
Wir sind keine paranormalen Ermittler. Wir sind Forscher, Gelehrte.
Was auch immer. Tatsache ist, dass man nur so lange auf EMF-Messwerte und Temperaturfluktuationen schauen kann, weshalb wir die Sache für die Kamera eben ein bisschen aufbauschen. Wir untersuchen nach wie vor nur echte, dokumentierte, übernatürliche Phänomene. Ihr schnappt euch jede lächerliche Geschichte von jedem zugedröhnten, tagträumenden, traumatisierten Idioten von der Straße. Vampire, Monster unter dem Bett, Gedankenkontrolle, euer Ernst? Wer schert sich um Beweise? Wen kümmern wissenschaftliche Instrumente, wenn man auch einfach dem Magnus-Institut irgendeine Geschichte auftischen kann?
Und trotzdem sind Sie hier, um eine Aussage zu machen. Lassen Sie mich raten. Keiner Ihrer anerkannten paranormalen Ermittlerfreunde hat Ihnen geglaubt? Um eins ganz deutlich zu sagen. Die Chancen stehen sehr gut, dass ich Ihnen ebenfalls nicht glauben werde. Aber wir werden Ihre Aussage aufnehmen und wir werden dieser für Sie nachgehen. Nennen Sie jetzt also bitte Ihren Namen und den Grund Ihrer Aussage.
Mein Name ist Melanie King. Ich habe einen YouTube-Kanal namens Ghost Hunt UK.
Und Ihre Aussage ist bezüglich...
Was ich im verlassenen Cambridge Military Hospital gesehen habe, als wir dort im Januar 2015 gefilmt haben.
Aufnahmedatum 17. April 2016. Moment. Das Cambridge Military Hospital? Ich hatte den Eindruck, dass die Spukgeschichten dort sehr gut dokumentiert sind. Warum sollte Ihnen keiner Ihrer anerkannten Kollegen glauben? Ich hätte angenommen, das wäre genau das, womit Sie sich beschäftigen.
Weil das, was ich gesehen habe, nichts mit dem Krankenhaus selbst zu tun hatte. Zumindest glaube ich das.
Fahren Sie fort.
Wir wollten schon seit Monaten dort filmen. Unsere Show ist ziemlicher Standardkram. Wir fahren nach Einbruch der Dunkelheit zum Drehort, erkunden ihn ein wenig, bauen die Ausrüstung auf und dann verbringen wir natürlich hinterher einige Zeit damit, die Daten zu analysieren und...
Geister zu sehen.
Nun, wissen Sie was? Ja, manchmal schon, manchmal finden wir Beweise. Aber wie auch immer, wir wollten schon seit einigen Monaten ins CMH gehen, aber ich habe keine Erlaubnis bekommen. Anscheinend ist Asbest in den Wänden, das macht es zu einem zu großen Gesundheits- und Sicherheitsrisiko. Das Gebäude sollte im Juni abgerissen und in eine Wohnsiedlung umgewandelt werden, also hatten wir nicht mehr viel Zeit. Zum Glück sind wir selbstständig. Ich habe niemanden, der mir im Nacken sitzt oder meine Unterlagen prüft, wenn es um solche Dinge geht. Und es wäre nicht das erste Mal, wenn wir etwas tun, das...
Illegal ist?
Unorthodox. Und hey, das Schlimmste, was wir bisher bekommen haben, war eine Geldstrafe. Also dachten wir, dass das schon kein allzu großes Problem sein würde. Das Team, das reingehen sollte, bestand aus mir, meinem Co-Moderator Andy...
Vollständige Namen bitte.
Meinem Co-Moderator Andy Kane, Peter Warhol war zuständig für den Ton und Antonia Farren, Toni an der Kamera. Die Sache ist allerdings die, dass Pete ein paar Tage bevor es losgehen sollte, kalte Füße bekommen hat. Anscheinend hatte er ein ungutes Gefühl wegen dem möglichen Asbest. Ich kann das ja verstehen, aber das bedeutete, dass uns der Tontechniker fehlte. Deshalb hörte ich mich ein bisschen um zu sehen, ob jemand jemanden kannte, der einspringen könnte. Also, Georgie Barker, die Moderatorin des What the Ghost Podcast, kannte jemanden. Sie sagte, dass sie ein paar VTG-Folgen mit einer Tontechnikerin namens Sarah Baldwin gemacht hatte und für ihre Zuverlässigkeit bürgen konnte. Obwohl Georgie mich gewarnt hatte, dass sie ein bisschen unsozial sei. Ich dachte mir, dass sie nicht gesprächig sein muss, solange sie sich auskennt, also rief ich Sarah an. Sie stimmte zu, uns zu helfen, und ich dachte mir, dass die Episode dann doch noch was wird. Am Abend des 12. kam Toni, um uns abzuholen. Sie ist diejenige mit dem Van, also übernimmt sie normalerweise das Fahren. Andy und ich wohnen zusammen, also fuhren wir drei rüber, um Sarah abzuholen. Die Adresse, die sie genannt hatte, war in Sydenham, unten in Südlondon. Aber als wir anhielten, war das Gebäude dunkel. Ich glaube nicht, dass es verlassen war oder so etwas, aber es sah auf jeden Fall nicht so aus, als wäre jemand zu Hause. Andy stieg aus und klingelte, nachdem wir eine Minute gewartet hatten. Niemand machte auf. Wir wurden alle ein bisschen nervös, weil ohne Tontechnikerin konnten wir den Dreh vergessen. Also habe ich Sarah angerufen. Es ging direkt auf die Mailbox. Ich hätte vor Frust fast geschrien, aber kaum, nachdem ich aufgelegt hatte, wurde ich von einer unbekannten Nummer angerufen. Ich ging ran und hörte sofort ihre Stimme, die fragte, ob wir draußen seien. Ich sagte ja und sie legte sofort auf. Wir alle blickten zur Haustür, aber es vergingen weitere 2 Minuten und es war immer noch niemand herausgekommen. Dann, wie aus dem Nichts, hörten wir ein Klopfen an der Rückseite des Vans. Ich stieg aus und da stand Sarah. Sie war klein, wirklich klein, und hatte dunkelbraune, kurzgeschnittene Haare. Sie trug eine schwarze Cargohose, ein graues T-Shirt und darüber eine dünne, schwarze Jacke. Ich hielt sie für ein bisschen seltsam. Es war schließlich Mitte Januar. Ich meine, ja, es war ein milder Winter, aber es war, weiß Gott, kein T-Shirt-Wetter. Ich stellte mich vor und sie nickte einfach nur und zündete sich eine Zigarette an. Ich wollte gerade sagen, dass es uns lieber wäre, wenn sie im Wagen nicht rauchen würde. Aber da hatte sie schon die Hintertür aufgemacht und war eingestiegen. In dem Moment musste ich an Georgies Warnung denken, dass sie ein bisschen unsozial sei. Ich habe mich geärgert, dass ich nicht genauer nachgefragt habe, was Georgie damit gemeint hat. Nichtsdestotrotz war sie jetzt hier. Wir hatten unsere Tontechnikerin und konnten mit der Folge loslegen. Wir haben etwa 2 Stunden zum CMH gebraucht. Es steht unten in Aldershot in Hampshire und ich muss sagen, das waren ungefähr die längsten 2 Stunden meines Lebens. Sarah war nicht besonders gesprächig. Wenn man ihr eine Frage gestellt hat, bekam man eine Einwortantwort. Und ich könnte schwören, dass sie sich Mühe gegeben hat, das möglichst kürzeste Wort zu finden. Sie war auch die ganze Zeit am Quarzen, also hatten wir alle die Fenster heruntergelassen und es war eiskalt im Van. Außerdem war da noch, ich weiß nicht so recht, so ein seltsamer Geruch. Er kam definitiv von Sarah und roch wie ein wirklich schlechtes Parfum. Stechend und leicht blumig, aber es war kein Duft, den ich zuordnen konnte. Ich mochte ihn nicht, aber man konnte ihn zum Glück kaum wahrnehmen. Wegen dem verdammten Zigarettenqualm. Ich konnte sehen, dass Toni auch nicht begeistert war. Andy wirkte froh, aber er ist auch einer der mit am Abstand entspanntesten Menschen, die ich je getroffen habe. Von daher war das keine große Überraschung. Wir kamen gegen 20 Uhr in Aldershot an und gingen in Richtung des alten Krankenhauses. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir es gefunden haben, aber schließlich sahen wir es in der Entfernung stehen. Seine dunkle, regungslose Silhouette, die sich gegen den Nachthimmel abhob. Es ist ein wirklich imposantes Gebäude mit einem spitz zulaufenden Uhrturm über der Haupthalle. Wir parkten ein Stück entfernt, um sicherzugehen, dass kein Sicherheitsdienst zufälligerweise über den Van stolpern würde, und gingen auf das Gebäude zu. Als wir näher kamen, bemerkte ich, dass Sarah zurückgeblieben war. Ich habe sie gefragt, ob alles okay sei. Sie hat mich angesehen. Du hast nichts von diesem Ort erzählt, hat sie gesagt. Es schwang richtig Wut mit in ihrer Stimme. Ich war perplex, nicht nur weil das mit Abstand die meisten Worte waren, die sie bisher am Stück geäußert hatte, sondern auch weil ich ihr wirklich sehr detailliert davon erzählt hatte, wohin wir gehen würden und was für eine Geschichte dieser Ort hatte. Genau das habe ich ihr auch nochmal gesagt. Aber sie schüttelte nur den Kopf. Ich fragte sie, ob wir ein Problem haben würden. Sie hielt inne, zündete sich noch eine Zigarette an und zuckte mit den Schultern. Dann nahm sie wortlos ihre Tasche und ging auf das Hauptgebäude zu. Es war kein Problem, ins Innere zu kommen. Die Fenster im Erdgeschoss sind groß und es sah so aus, als wären wir nicht die Ersten gewesen, die dort einsteigen wollten. Ein paar der Bretter, mit denen sie vernagelt waren, waren bereits abgerissen worden. Also machten wir unsere Taschenlampen an und kletterten hinein. Der Geist, um den sich diese Episode drehen sollte, war eine graue Dame. Es gibt graue Damen wirklich überall. Okay, ich meine, es ist nicht so, als wäre das eine offizielle Geisterklassifizierung. Aber wenn man in England einen Ort findet, an dem es spukt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass einer oder mehrere der Geister die graue Dame genannt werden. Alte Krankenhäuser, Nervenheilanstalten, Waisenhäuser. Man geht normalerweise davon aus, dass es sich um den Geist einer Krankenschwester oder so etwas in der Art handelt. Überall dort, wo Frauen entsprechend gearbeitet haben. Und das Cambridge Military Hospital war da keine Ausnahme. Es gibt verschiedene alte Geschichten von Soldaten, die berichtet haben, dass sie nachts von einer Erscheinung besucht wurden, während sie sich auf der Station erholten. Und auch ein paar Sichtungen von Zivilisten, als es nach dem Zweiten Weltkrieg für die Allgemeinheit geöffnet worden war. Diese Begegnungen waren in der Regel gutartig, man könnte sogar freundlich sagen. Wir haben deswegen auch darüber diskutiert, ob wir versuchen sollten, die Episode so zu drehen, dass es gruselig ist, oder ob wir versuchen sollten, eine eher emotionale Geschichte zu erzählen. Wir entschieden uns schlussendlich, die Erzählung und Untersuchung für beide Varianten zu filmen und dann zu sehen, welche Art von Phänomenen auftreten würden, um das dann passend zusammenzuschneiden. Während dieser ganzen Diskussion war Sarah völlig still. Sie machte einfach eine Zigarette nach der anderen an und leuchtete mit ihrer Taschenlampe langsam und bedächtig umher. Ganz so, als würde sie nach etwas suchen. Wir mussten ständig unsere Shots anpassen, um zu vermeiden, dass ihre Rauchwolken die Aufnahme störten. Ich versuchte, sie zu ignorieren, aber um ehrlich zu sein, machte sie mir viel mehr Angst als der Ort selbst. Wir liefen also durch das Gebäude und erzählten die Geschichte des Ortes in die Kamera. Wir achteten darauf, alle Teile des Gebäudes, die gruselig genug aussahen, zweimal zu filmen. Einmal mit dem schwachen Licht der kalten Taschenlampen und einmal mit eingewechselten wärmeren Birnen. Für den Fall, dass wir das Filmmaterial für die tragische Version verwenden wollten. Es war offensichtlich, dass die Bauarbeiten bereits angefangen hatten. Verschiedene Bereiche waren mit Sprühfarbe markiert worden. Der Rotton, den sie dabei verwendet haben, war etwas beunruhigend, denn ich musste dabei immer unweigerlich an Blutspritzer denken. Das führte mit dazu, dass ich die Version mit dem gruseligen alten Krankenhaus favorisierte. Es gab natürlich auch normales Graffiti, zum Großteil einfach die Standardsammlung von Tags und Namen, aber es gab eines, das herausstach. Es befand sich in dem Bereich, der zur Kinderstation gemacht worden war. Über einem Wandbild von Winnie Pooh hatte jemand mit schwarzer Sprühfarbe die Worte »Seide kann nicht das Fleisch des Metzgers flicken« geschrieben. Also ja, am Ende waren wir uns einig, die Episode in der gruseligen Version zu produzieren. Es war allerdings auch noch nichts passiert. Also machten wir uns, nachdem wir das meiste Material, das wir brauchen sollten, aufgenommen hatten, auf in Richtung der Hauptstation, die jetzt nur noch ein riesiger leerer Raum war. Es gab nur noch die Vorhangschienen aus Metall an der Decke. Wir bauten die Detektionsausrüstung auf und legten uns für die Nacht schlafen. Jeder von uns musste abwechselnd eine Nachtwache halten, damit sicher jemand wach war, falls etwas passieren sollte. Ich zögerte allerdings, Sarah eine Schicht zu geben, da sie sich die ganze Zeit so seltsam verhalten hatte. Aber als sie sich freiwillig für die Schicht von 2 bis 4 Uhr gemeldet hat, naja, das ist die, die keiner will, da konnte ich schlecht Nein sagen. Ich hatte die Schicht davor und es war nicht wirklich viel passiert. Gegen 1 Uhr gab es einen leichten Temperatursturz, den ich gefilmt habe. Auch wenn wir uns am Ende dagegen entschieden haben, das Material zu verwenden. Als es 2 Uhr war, ging ich hinüber zur schlafenden Sarah. Sie hatte logischerweise schon eine Weile nicht mehr geraucht und ihr seltsamer, blumiger Duft war jetzt stärker als zuvor. Ich streckte die Hand aus, um sie an der Schulter zu berühren und sie aufzuwecken, als sie sich umdrehte und mich direkt ansah. Es gab kein Anzeichen von Müdigkeit in ihren Augen. Und ich konnte nichts anderes, als mich zu fragen, ob sie überhaupt geschlafen hatte oder ob sie einfach nur sehr, sehr ruhig dagelegen hatte. Ich versuchte nicht darüber nachzudenken, als ich in meinen Schlafsack auf den kalten Krankenhausboden kroch. Und das Letzte, was ich hörte, bevor ich einschlief, war das Klicken von Sarah Baldwins Feuerzeug. Ich bin etwa eine Stunde später aufgewacht. Ich weiß nicht, was mich geweckt hat, aber die anderen schliefen noch. Ich bemerkte, dass es nicht nach Zigaretten roch und als ich mich umsah, schien es so, als sei Sarah nicht mehr hier. Es war stockdunkel, es gab nur ein wenig Mondlicht, das durch die vernagelten Fenster drang. Ich schaltete meine Taschenlampe ein und überprüfte die Messwerte. Es gab keine EMF-Ausschläge, aber es sah so aus, als wäre die Temperatur etwa 10 Minuten zuvor stark gesunken. Ich wartete weitere 5 Minuten, aber als Sarah immer noch nicht zurückgekehrt war, begann ich mir Sorgen zu machen. Ich hätte die anderen wecken sollen, aber für den Fall, dass sie nur auf die Toilette gegangen war, wollte ich sie nicht vor allen anderen in Verlegenheit bringen. Eigentlich hätte sie in diesem Fall sowieso einen von uns aufwecken müssen, damit jemand weiter aufpasst. Aber sie hätte sich zuvor schon nicht besonders professionell verhalten, also hätte es mich nicht wirklich überrascht, wenn sie das nicht getan hätte. Nach weiteren 5 Minuten beschloss ich, nach ihr zu suchen. Vielleicht machte mir der Ort ein wenig zu schaffen, aber das ganze seltsame Verhalten von Sarah hatte mich ein bisschen paranoid gemacht. Ich beschloss, meine Taschenlampe dort zu lassen. Stattdessen nahm ich eine der Kameras mit, die gerade nicht in Benutzung waren, und benutzte die Nachtsichtfunktion. Durch das Display konnte ich ziemlich gut sehen, wohin ich ging. Ich begann, das Erdgeschoss zu überprüfen. Die Nachtsicht ließ alles als schroffe Formen erscheinen. Und jedes Mal, wenn ich um eine Ecke bog, schien es so, als wäre da etwas. Gerade außerhalb des Blickfelds der Kamera. Ich konnte weder etwas sehen noch hören. Aber ich konnte es fühlen. Irgendetwas war da. Da war auch ein Geruch, der immer stärker wurde. Es war kein Zigarettenrauch oder Sarahs seltsames Parfum. Es roch nach Kupfer und noch etwas anderem. Es war beißend und sauer mit einem schwachen Hauch von Ammoniak. Ich gebe zu, ich hatte Angst. Ich war so verängstigt, dass ich nicht einmal einen Gedanken daran verschwendet habe, wie toll das Ganze in unserer Show ausgesehen hätte. Ich schaute weder in die Kamera noch kommentierte ich die Situation. Ich beobachtete einfach nur ganz genau das Display. Als ich die Treppe zum oberen Stockwerk hinaufging, konnte ich etwas hören. Es hörte sich an, als ob jemand sprechen würde. Es war leise, schnell und verzweifelt in einem Ton, der sich fast wie Flehen anhörte. Es kam aus einem der kleineren Patientenzimmer, das an der Seite lag. Langsam schlich ich darauf zu und hatte eine absurde Angst davor, gesehen zu werden. Ich erreichte die Tür und spähte mit der Kamera hinein. Sarah war da, mit ihrer Tasche neben sich. Sie gestikulierte wild und redete, obwohl ich niemanden sonst mit ihrem Raum sehen konnte. Das meiste konnte ich nicht verstehen, aber ich hörte mehrmals die Worte eindringen und unbeabsichtigt, sowie geflüsterte Entschuldigungen. Ich wollte gerade nach ihr rufen, als sie sich plötzlich kerzengerade aufrichtete. Es schien, als würde sie nach Luft ringen. Dann hörte ich einen Aufprall und Sarah schien von einem schweren Schlag quer durch den Raum geschleudert zu werden. Sie schlug hart gegen die Wand und ich hörte ein Knacken, als sie zusammensackte und eine Blutspur an der Wand hinterließ. Ich erstarrte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ein Teil von mir wollte hinüberlaufen und nachsehen, ob es ihr gut ging. Aber ich konnte mich nicht dazu durchdringen, mich zu bewegen. Nach 1 oder 2 Sekunden rührte sich Sarah wieder. Sie rief etwas durch den Raum. Dieses Mal in einer Sprache, die ich nicht kannte, und stand schleppend wieder auf. Sie zog ihre Jacke aus und ich sah, dass mit ihrem linken Arm etwas nicht stimmte. Teile davon schienen von der Stelle runterzuhängen, an der sie die Wand getroffen hatte. Sie packte ihren Arm mit der rechten Hand und, das ist der Part, an dem mich meine Kollegen aus der Branche auslachen würden. Sie schälte die Haut von ihrem linken Arm, so als würde sie einen Handschuh ausziehen. Ich sah, wie sich die Haut streckte und sich von dem löste, was darunter war. Auf dem kleinen Bildschirm der Kamera konnte ich nicht wirklich sehen, was das war, aber es war dunkel und glänzend. Ich werde niemals das Geräusch vergessen, das die Haut beim Ablösen machte. Nachdem sie sie abgenommen hatte, dehnte sie sie und streifte sie sich wieder über die Hand und zog daran, bis sie straff war. Sie griff in ihre Tasche und holte unter den ganzen Zigarettenschachteln einen Tacker heraus. Um die Ränder der Haut herum, dort wo sie auf den Rest von ihr traf, tackerte sie langsam und bedächtig die Haut wieder fest. Ich weiß nicht, warum das der Punkt war, der mich dazu brachte, wegzulaufen. Ich hätte jederzeit vorher gehen können, aber aus irgendeinem Grund war das der Punkt, bei dem irgendetwas in mir zerbrach und ich eilte so leise wie möglich zu den anderen zurück. Sarah kam eine Viertelstunde später zurück und schien nicht zu ahnen, dass sie beobachtet worden war. Ich lag den Rest der Nacht wach und roch ihren Zigarettenrauch und die Spuren ihres seltsamen, blumigen Parfums. Ich habe sie nie darauf angesprochen und es den anderen gegenüber nie erwähnt. Während den Aufnahmen, die wir bei Tageslicht vom Cambridge Military Hospital machten, schwiegen wir fast die ganze Zeit, obwohl Andy immer wieder versuchte, ein Gespräch anzufangen. Die Rückfahrt war nicht besser. Ich versuchte immer wieder, einen Blick auf Sarahs Arm zu erhaschen, aber ihre Jackenärmel verdeckten ihn komplett. Wir setzten sie in Sydenham ab und ich habe sie nie wieder gesehen. Am Ende war es dann Toni, die uns bat, nicht mehr mit Sarah Baldwin zusammenzuarbeiten. Anscheinend hatte sie komische Vibes von ihr bekommen und fühlte sich in ihrer Nähe nicht wohl. Ich habe ihr zugestimmt, habe ihr allerdings nichts von meinen eigentlichen Beweggründen erzählt. Die Episode ist am Ende noch ganz gut geworden, auch wenn ich das Material von meinem Erlebnis nicht mit eingebaut habe.
Interessant. Sie sagen, Sie haben ein Video von dem Ereignis aufgenommen.
Ja, ich habe Ihren Leuten eine Kopie gegeben, aber wenn man sie sich ansieht, ist die Aufnahme so verzerrt, dass man nicht wirklich etwas erkennen kann.
Und Sie sind sich sicher, dass Sie das Ganze nicht geträumt haben?
Wollen Sie mich eigentlich verarschen?
Wir müssen einfach jeder Möglichkeit nachgehen. Es ist offensichtlich, dass Sie über eine reichhaltige Vorstellungskraft verfügen müssen, um in diesem Feld zu arbeiten.
Großartig! Ganz große Klasse! Ich hätte jetzt wissen müssen, dass ich hier nur meine verdammte Zeit verschwende.
Vermutlich. Die einzigen Beweise, die Sie haben, sind so stark beschädigt, dass sie praktisch unbrauchbar sind. Aber wir werden tun, was wir können.
Vielen Dank auch.
Wir werden uns melden, wenn wir noch etwas brauchen sollten. Ende der Aussage. Wie ich Frau King bereits gesagt habe, gibt es bei dieser Aussage zu wenig stichhaltige Informationen, die wir weiterverfolgen könnten. Das Cambridge Military Hospital wird gerade in eine Wohnanlage umgewandelt, also kann man nicht wirklich vor Ort recherchieren. Es gibt Aufzeichnungen über Erscheinungen des sogenannten Graue-Dame-Geistes in der Vergangenheit, insbesondere in der Form einer Krankenschwester. Allerdings stimmt keiner dieser Berichte auch nur annähernd mit dem Phänomen in dieser Aussage überein. Es war uns nicht möglich, Sarah Baldwin ausfindig zu machen. Die von Frau King angegebene Adresse in Sydenham ist seit 6 Monaten nicht mehr bewohnt und sie ist auch nicht als Vormieterin aufgeführt. Wir haben Georgina Barker kontaktiert, die bestätigen konnte, dass sie mit Sarah Baldwin an 2 Episoden ihres What the Ghost Podcasts gearbeitet und sie zuvor bei einer Networking-Veranstaltung kennengelernt hatte. Sie wusste jedoch nichts über Frau Baldwins Privatleben und hat sie seit der letzten Folge, an der sie gearbeitet haben, nicht mehr gesehen. Wir haben in der Folge versucht, mit der Telefonnummer und E-Mail-Adresse Kontakt zu Frau Baldwin aufzunehmen, allerdings ohne Erfolg. Ich weiß nicht warum, aber ich bin mir fast sicher, den Namen Sarah Baldwin schon irgendwo einmal gehört zu haben. Wenn ich die Zeit haben sollte, werde ich vielleicht noch einmal einige der früheren Fälle durchgehen. Mal sehen, ob ich etwas finden kann. Das Filmmaterial, das Frau King zur Verfügung gestellt hat, war genauso beschädigt, wie sie gesagt hat. Es war praktisch nicht anschaubar. Nur Rauschen und Verzerrungen. Es gibt nur 1 oder 2 Bilder, wo die Qualität ausreicht, dass man etwas erkennen kann. Es scheint, wie beschrieben, ein leeres Krankenhauszimmer zu zeigen. Der einzige Punkt, in dem es sich von Frau Kings Geschichte unterscheidet, ist, dass es 2 Figuren in der Aufnahme zu geben scheint, statt nur einer. Die erste scheint zu knien und passt auf die Beschreibung von Sarah Baldwin.
Die andere Figur ist viel größer und scheint auf etwas zu zeigen. Man kann an der Gestalt keine Merkmale oder Gesichtszüge ausmachen, aber sie scheint den Boden nicht zu berühren. Ende der Aufnahme.
Das Magnus-Archiv ist in der deutschen freien Übersetzung und Vertonung und freigegeben in der Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.